Hallo und herzlich willkommen beim Narabo-Podcast. In der 8. Episode des Formats Mittelpunkt geht es um das Thema epistemische Gewalt, das heißt um den Zusammenhang zwischen Gewalt und Wissen, insbesondere aus post- und dekolonialer Perspektive und dem besonderen Anwendungsfeld der Friedens- und Konfliktforschung. Gewalt wird in der Regel zunächst als körperliche Gewalt verstanden. Zu erkennen, dass Gewalt auch mit dem Aufbau und der Produktion von Wissen oder sogar mit der Festigung gesellschaftlicher Strukturen zu tun hat, ist ein Verdienst post- und dekolonialer Theorie. Sie analysiert die Jahrhunderte währenden globalen Folgen des Kolonialismus auf alle Lebensbereiche unter dem Stichwort der Kolonialität. Was es mit Kolonialität auf sich hat und wie genau Wissen und Gewalt zusammenhängen, darum geht es in dieser Folge. Ich bin Lukas und spreche über epistemische Gewalt mit Claudia Brunner. Ja, hallo Frau Brunner, willkommen beim Narabo-Podcast. Heute werden wir über Ihr Buch mit dem Titel Epistemische Gewalt, Wissen und Herrschaft in der kolonialen Moderne sprechen. Bevor wir damit beginnen, würde ich Sie bitten, sich selbst kurz vorzustellen.
Ja, wie schon gesagt, Claudia Brunner ist mein Name. Ich arbeite an der Universität Klagenfurt im Arbeitsbereich Friedensforschung und Friedensbildung. Das ist ein Teil des Instituts für Erziehungswissenschaften und Bildungsforschung. Ich selbst bin ausgebildete Politikwissenschaftlerin und habe mich schon seit vielen Jahren mit diesen Zusammenhängen zwischen Wissen einerseits und Gewalt andererseits beschäftigt. Und die kritische Friedensforschung und die Bildungsarbeit ist eigentlich der ideale Ort, um das weiterzutun.
Ja, in Ihrem Buch gehen Sie ja von der Grundfrage aus, was epistemische Gewalt ist und wie sie wirkt, und plädieren dafür, dass wir uns mit bestehenden Gewaltverhältnissen und den mit ihnen verbundenen Denkweisen nicht zufrieden geben dürfen. Wie sind Sie eigentlich zu diesem Thema gekommen und was war für Sie das Anliegen für dieses Buch?
In meinem Studium der Politikwissenschaften und der Frauen- und Geschlechterforschung, wie es damals schon hieß, insbesondere an der Universität Wien, hatte ich die Gelegenheit, ganz viel politische Theorie und ganz viel kritische Geschlechterforschung zu erfahren. Und da waren eigentlich Fragen des Zusammenhangs von Wissen und Gewalt und wessen Gewalt wird wie verstanden, immer schon zentral, ohne dass man dafür schon vor 20 Jahren den Begriff der epistemischen Gewalt zwingend verwendet hätte. Er war schon in der Welt, aber er war noch kaum verbreitet. Eigentlich hat mich mein ganzes Studium hindurch diese Frage nach der Legitimität von Gewalt beschäftigt. Eine zentrale Frage der Politikwissenschaft und aus einer feministischen Perspektive oder später einer kritischen Friedensforschungsperspektive bleibt die natürlich auch zentral. Und im Laufe meiner damals noch Magisterarbeit, wie das hieß, und dann auch bei meiner Dissertation habe ich mich mit dem gewissermaßen maximal vorstellbaren Phänomen illegitimierter oder illegitimer Gewalt mit dem Selbstmordattentat beschäftigt, zuerst mit medialen Repräsentationen und dann mit dem wissenschaftlichen Diskurs darüber. Und da bin ich vor allem in der Dissertation dann auf den Begriff der epistemischen Gewalt gestoßen und den fand ich sehr, sehr anregend, um die unterschiedlichen Wissensweisen und deren Verwendung für unterschiedliche geopolitische Kontexte von Gewaltereignissen anzuwenden. Ja, der Begriff war da und ich dachte mir, ich verwende ihn und habe ihn einfach so verwendet, auch zusammen mit dem Begriff des Okzidentalismus aus der post- und dekolonialen Theorie, um diese Terrorismusforschungskritik auszubuchstabieren in einer langen diskursanalytischen Arbeit. Und am Ende dieser Dissertation dachte ich mir, es wäre eigentlich total spannend, noch mehr theoretisch am Begriff der epistemischen Gewalt zu arbeiten, weil es wurde und wird immer sehr schnell der kanonisierte Text von Gayatri Spivak zitiert, der sehr inspirierend ist, kann die Subalterne sprechen, kann der Subaltern speak. Und mir schien aber, dass der Text nicht ganz leicht zugänglich ist für unterschiedliche Disziplinen oder auch für unterschiedliche Arten der Auseinandersetzung mit Gewaltverhältnissen und dass es eigentlich an mehr Orten als nur in der postkolonialen Theorie oder nur in einer speziellen feministischen Debatte ein besseres Verständnis dafür braucht, was Wissen mit Gewalt zu tun hat. Und so habe ich mich auf die Suche begeben, wie andere Disziplinen, andere Wissensfelder diese Problematik beschreiben und habe versucht, eine Verdichtung dieses Begriffs zu machen aus verschiedenen Wissensfeldern, um es auch in verschiedene Wissensfelder wieder weitertragen zu können. Also meine Habilitationsschrift ist die Grundlage für dieses Buch über epistemische Gewalt, versucht quasi einerseits in der Politikwissenschaft und verwandten Feldern und andererseits auch im deutschsprachigen Raum dieses Konzept noch weiter bekannt zu machen, besser anwendbar zu machen, besser verständlich zu machen. Ja, das war so der Ausgangspunkt, einen Namen dafür zu finden, wie wir Wissens- und Gewaltverhältnisse besser analysieren, verstehen und auch herausfordern können.
Sie gehen zu Beginn Ihres Buches nicht nur auf den Hintergrund ein, vor dem Sie selbst an das Thema epistemische Gewalt herantreten, sondern thematisieren auch die Schwierigkeiten, die unterschiedlichen Disziplinen zu vermitteln, also von der Friedens- und Konfliktforschung bis zur Wissenssoziologie und verschiedenen Zugängen wie etwa der Post- und dekolonialen Theorie. Das Stichwort ist hier Transdisziplinarität. Vielleicht könnten Sie diese Schwierigkeit kurz erläutern und erklären, wie Sie in Ihrer Arbeit allgemein damit umgehen.
Also mir wurde schon früh während meines Studiums der Politikwissenschaft und Gender Studies klar, dass eine monodisziplinäre Auseinandersetzung mit egal welchem Thema vermutlich irgendwie sehr unbefriedigend ist auf Dauer. Und die Politikwissenschaft hat nicht zufällig einen sehr engen Gewaltbegriff, nämlich von direkter physischer, personaler Gewalt. Es gibt wohl auch andere, aber eigentlich alle die spannenden sogenannten weiten Gewaltbegriffe kommen aus anderen Disziplinen, kommen aus der Friedensforschung, aus der Post- und dekolonialen Theorie, aus der Soziologie, zum Beispiel symbolische Gewalt von Pierre Bourdieu oder Judith Butler mit der normativen Gewalt, Johann Galtung mit der strukturellen Gewalt, sprachliche Gewalt, psychische Gewalt. Also es gibt ganz, ganz viele spannende Konzepte, die immer irgendwo anders hauptsächlich diskutiert wurden und eigentlich nie in der Disziplin, in der ich sozusagen meine Qualifizierungsarbeiten geschrieben habe oder mich auseinandergesetzt habe mit dem, was Politikwissenschaft natürlich tut, nämlich die Auseinandersetzung zwischen Gewalt, Macht und Herrschaft. Und ich dachte mir, oder ich, es war eher so ein unbewusstes Mitkriegen, dass man dieses Verhältnis eigentlich nur sehr unzureichend theoretisieren, analysieren, kritisieren kann, wenn man bei einem sehr engen Gewaltbegriff verbleibt. Und deswegen habe ich eigentlich quasi natürlich schon in meiner ganzen Beschäftigung mit Wissenschaft und Universität immer gefischt in allen Teichen gewissermaßen und in anderen Disziplinen nach spannenden Texten gesucht. Und die Transdisziplinarität haben Sie angesprochen, da gibt es ja zwei Verständnisse davon. Das eine transdisziplinäre Verständnis bedeutet Wissenschaft in Auseinandersetzung mit Nichtwissenschaft. Das ist es ja in meinem Fall nicht unbedingt, sondern mein Verständnis von transdisziplinär, wie ich es beschreibe, ist der Versuch, aus verschiedenen disziplinären Schätzen und Feldern etwas Neues, anderes zu machen. Und ich denke, der Begriff der epistemischen Gewalt ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie der eigentlich nur verstanden und herausgebildet werden konnte durch das Zusammentreffen unterschiedlicher Disziplinen. Und man muss dazu sagen, eigentlich immer auch der spannenden und ein bisschen subversiven Ränder der Disziplinen. Ja, auch wenn Foucault und Butler und Bourdieu heute kanonisierte DenkerInnen sind, sind sie doch innerhalb ihrer Disziplinen gewissermaßen nicht im Zentrum, zumindest in ihren frühen Arbeiten, und haben jeweils auch die Kanonisierung in ihrem Fach herausgefordert mit ihrem speziellen Zugang. Und bei epistemischer Gewalt ist das offensichtlich, weil hier Wissensherrschaftsmachtverhältnisse noch viel stärker herausgefordert werden. Der andere Punkt der Transdisziplinarität ist aber schon sehr spannend, dass nämlich die Felder, die sich intensiv mit Wissensgewaltverhältnissen auseinandersetzen, ihrerseits alle nicht nur innerhalb der Institution entstanden sind. Also wir reden da nicht von etablierten Disziplinen wie Philosophie oder wie Wirtschaftswissenschaften oder möglicherweise Theologie, sondern die feministische, die postkoloniale und ein bisschen auch die Friedensforschung kommen eigentlich alle gewissermaßen von der Straße, haben ihre Wurzeln auch in sozialen Bewegungen. Und da ist das Element des transdisziplinären Zusammendenkens von Wissens- und Gewaltverhältnissen sozusagen schon mit drin.
Wir werden im Folgenden ja ausführlich über den Begriff der epistemischen Gewalt sprechen. Aber bevor wir in die Details einsteigen, würde ich vorschlagen, eine Art Arbeitsdefinition vorauszuschicken, damit man sich grob vorstellen kann, was dieser Begriff eigentlich umfasst. Sie beginnen Ihr Buch dazu passend mit der Aussage, dass epistemische Gewalt Wissen im Kontext globaler asymmetrischer Ungleichheits-, Macht- und Herrschaftsverhältnisse thematisiert. Könnten Sie das kurz weiter verdeutlichen und erklären, warum dort von Gewalt gesprochen wird?
Ja, das ist eine gute Frage, denn wie zahlreiche TheoretikerInnen immer wieder festgestellt haben, ist Gewalt ja nicht in erster Linie ein analytischer Begriff, sondern in gewisser Weise auch ein, sagen wir mal, ein Skandalisierungsbegriff. Indem man etwas als Gewalt bezeichnet, möchte man es zum Problem machen. Wir können das an das ganz einfache Beispiel von Vergewaltigung in der Ehe denken, sexualisierte Gewalt, die in vielen Ländern Europas, wie zum Beispiel Österreich, wo ich bin, bis in die 70er Jahre nicht als Straftatbestand anerkannt wurde und erst durch die Mobilisierung durch die Frauenbewegung, das zum Problem zu machen und von Gewalt zu sprechen und nicht einfach von ehelicher Liebesbeziehung, in welcher schwierigen Form auch immer, wurde der Begriff sozusagen analytisch eingesetzt, aber auch skandalisierend eingesetzt, also um etwas zum Problem zu machen. Und das fordert natürlich das konventionelle Gewaltverständnis, insbesondere der Sozialwissenschaften, heraus, im Sinne von direkter physischer Gewalt. Und was am Begriff der Gewalt im Deutschen so spannend ist, ist, dass diese zwei Dimensionen, die wir glauben trennen zu können, nämlich Violence auf der einen Seite und Power auf der anderen Seite, im Gewaltbegriff zusammenfallen. Also Violentia, lateinisch die Ordnungszerstörung, und Potestas, Power, die Ordnungsbegründung, sind im deutschen Gewaltbegriff nicht so klar voneinander zu trennen, und damit eignet es sich eigentlich viel besser, um das zu thematisieren, was mit epistemischer Gewalt gemeint ist. Nämlich die ordnungsbegründenden Gewaltförmigkeiten, sage ich mal. Post- und dekoloniale Theorie spricht dann vor allem später von einem epistemischen Rassismus, Schrägstrich Sexismus, und die Gewaltereignisse, die wir beobachten können. Und zu dieser Gewalt erster Ordnung, wie es auch genannt wird, also in diesem Begründungselement, gehören wissenschaftliche Diskurse, öffentliche Debatten, aber natürlich auch die ganze Frage von Rechtsetzung und ja juristischen Grundlagen, die ein Gemeinwesen mitkonstituieren. Insbesondere in den Sozialwissenschaften, in denen ich mich herumgetrieben habe, wird Gewalt nicht nur als die direkte physische verstanden, sondern interessanterweise auch immer als fern, irgendwo im Fernen anderswo, von irgendjemand anders ausgeführt, und sie ist sozusagen genuin etwas anderes als Wissen. Also Wissen und Gewalt scheinen einander diametral gegenüberzustehen. Wenn ich sage, Gewalt wird immer von jemand anders ausgeübt, dann sind es sozusagen die Gewaltakteure im globalen Süden, die besonders in den Blick genommen werden in der Friedens- und Konfliktforschung oder in der Politikwissenschaft, oder aber die staatlich legitimierte Gewalt im Rahmen des staatlichen Gewaltmonopols, die dann nochmal speziell argumentiert wird. Aber so für die direkte physische Gewalt sind eigentlich immer die anderen zuständig oder werden zuständig gemacht, wohingegen der Raum des Hier, des Eigenen, der euro- und androzentrische Raum des rationalen Subjekts oder Imperial Self, wie die dekoloniale Theorie dann später auch sagt, als gewaltfrei oder zumindest als fähig zur Gewaltüberwindung definiert wird. Also das meine ich mit Gewalt ist anderswo, anderswer und anderswas, und wird nicht zusammengedacht mit Wissen und Wissensproduktion. Das hat natürlich auch analytische Gründe. Es ist natürlich auch problematisch, das Gewaltverständnis komplett auszudehnen und nicht mehr genau zu schauen, wovon sprechen wir eigentlich. Gegen dieses Argument, dass das alles verwässert, möchte ich allerdings argumentieren, wir brauchen unterschiedliche, viele Gewaltbegriffe. Wir brauchen natürlich den der direkten physischen, um konkrete Ereignisse beschreiben zu können, aber wir brauchen eben viele andere weite Gewaltbegriffe, um Gewalt eben nicht nur als Ereignis zu verstehen, sondern als Prozess, als Verhältnis oder, wie Judith Butler sagt, als Modus, als sehr komplexes Gebilde, das mehr ist als nur die Spitze des Eisbergs, über die meistens die Politik und die Politikwissenschaft auch spricht.
Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Wir freuen uns daher, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und teilst. Besonders freuen wir uns über deine Fragen und dein Feedback. Du kannst dieses Format darüber hinaus finanziell unterstützen. Wie erfährst du in den Shownotes? Vielen Dank fürs Zuhören und weiter geht's. Ja, ich hatte die Frage vor allem auch deswegen gestellt, weil man sich zum Beispiel mit Bezug auf Miranda Fricker die Frage stellen kann, die ja von epistemischer Ungerechtigkeit spricht, zu sagen, okay, wir haben asymmetrische Ungleichheitsverhältnisse, zum Beispiel zwischen dem sogenannten globalen Norden und globalen Süden, wenn man jetzt die Wissensproduktion anschaut. Und dann ist es zum Beispiel eine Art von, ja, jetzt würde man sagen, Gewalt, jemandem zum Beispiel die Mittel vorzuenthalten, was sie jetzt hermeneutische Ungerechtigkeit nennt, seine eigenen Nachteile nachzuvollziehen zu können. Also wenn ich jemandem sozusagen die Mittel dadurch vorenthalte, das zu können, dann ist es eine Form von Gewalt. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass viele sagen würden, aber warum würde man das Gewalt nennen? Also Gewalt wäre doch vielleicht, wenn ich sozusagen die Lebensgrundlagen vernichte oder irgendwie tatsächlich physischen Schaden anrichte. Aber warum ist diese epistemische Dimension auch mit Gewalt verbunden?
Im Sinne post- und dekolonialer Theorie geht es meines Erachtens vor allem darum, dieses 500 Jahre andauernde Verhältnis von Kolonialität oder diesen Zustand der anhaltenden Kolonialität als etwas Gewaltförmiges zu beschreiben. Wenn wir nur von epistemischer Unterdrückung sprechen oder von, das macht Christy Dodson, die da schon einen Schritt weiter geht als Ricker, oder eben von epistemischer Ungerechtigkeit, dann liegt eigentlich nahe, dass das Große und Ganze intakt ist und es sind einzelne Handlungen oder konkrete historische Situationen begrenzter Art, in denen dann Ereignisse von Ungerechtigkeit stattfinden. Post- und dekoloniale Theorie sagt aber, das gesamte kapitalistische Weltsystem, um mit Wallerstein zu sprechen, ist dermaßen gewaltförmig in seiner Genese, dass wir von Gewalt sprechen müssen und sollen, um mehr als nur das je individuelle Ereignis oder den je individuellen Kontext in den Blick zu bekommen. Also wir müssen gewissermaßen an den Grundlagen, an den historischen Grundlagen arbeiten, die verstehen zu lernen, und auch an den epistemischen Grundlagen, um dieses große Gewaltverhältnis besser zu analysieren. Also die sprechen eben nicht nur von Ungerechtigkeit in einem vielleicht grundsätzlich reparierbaren System, sondern von einem System der Gewalt, wo epistemische Gewalt grundlegend dafür ist, wie wir unsere Ressourcen weltweit verteilen und organisieren, wie Arbeitsverhältnisse weltweit organisiert sind und wessen Leben letztlich als Verzicht und vernichtbar erachtet wird. Und das sehen wir in zahlreichen Feldern wie der aktuellen Asyl- und Migrationspolitik oder auch in je unterschiedlichen geopolitischen Konflikten, wo auf epistemischer Ebene quasi die Selbstverständlichung stattfindet dessen, was dann politisch auch an Gewalt ausgeübt werden kann.
Ja, diese strukturelle Perspektive passt sicherlich auch zur nächsten Frage. Sie erwähnen an einer Stelle die These der Gewaltabstinenz der Moderne und führen an, dass man dieser entschieden widersprechen müsse. Warum das eigentlich? Also sind wir durch die Moderne nicht immer friedlicher und gewaltloser geworden?
Ja, das ist eine große These, die auch viele TheoretikerInnen immer wieder neu formulieren. Das mag stimmen in gewissen Fallzahlen sozusagen, ja, wenn wir anschauen, vielleicht Kindersterblichkeit in Europa oder vielleicht Gewalt gegen Frauen oder was auch immer. Dennoch muss man sagen, dass die Moderne, so wie sie quasi ab der Französischen Revolution sich herausgebildet hat oder dann auch verstanden wird in der politischen Theorie, der Raum ist, der mit Vernunft und Fortschritt, mit Aufklärung, mit Entwicklung, mit Demokratie und letztlich auch mit der Domäne des Wissens und der Wissenschaft verbunden wird, mit der immer auch eine gewisse zivilisatorische Überlegenheit einhergeht. Und gerade diese Idee der zivilisatorischen Überlegenheit hat parallel und auch zuvor jahrhundertelang dazu geführt, Menschen legitim vernichten zu können, ausbeuten zu können und tut es bis heute. Also wir kennen diese Argumentation bis zu den sogenannten humanitären Interventionen, was ja eigentlich schon im Begriff das epistemische Problem der Gewaltförmigkeit drinnen ist, oder in dieser Responsibility to Protect, um im engeren Sinn in der Friedensforschung zu bleiben. Also diese Vorstellung, dass die Sphäre der Moderne gewaltaverser ist als frühere Zeiten, die grenzt sich so ab von erstens vom Anderswo, ja, also anderswo ist es noch gewaltförmiger in den Ländern des globalen Südens, ohne dazu zu sagen, dass die vielleicht jetzt dermaßen politische Probleme haben, weil Kolonisation stattgefunden hat der europäischen Mächte, oder historisch quasi überwunden, ja, also so diese der Versuch zu sagen, ja, okay, wir hatten quasi diesen Zivilisationsbruch des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs und vielleicht auch des Ersten Weltkriegs, aber eigentlich im Grunde ist die Moderne gewaltfrei oder kann Gewalt überwinden, indem sie sich von der Vergangenheit ablöst. Und postkoloniale Theorie sagt dazu und auch dekoloniale Theorie, dass das ist nur die halbe Geschichte. Wir müssen eigentlich diese Kolonialität lesen lernen, die sogenannte Unterseite der Moderne, in der diese Gewaltförmigkeit angelegt ist, die dann überhaupt erst ermöglicht, von einer gewaltfreien Moderne zu sprechen, durch permanente Ausblendungsprozesse dessen, was alles gewaltförmig ist, auch an direkter physischer Gewalt. Und postkoloniale Theorie sagt eben, Aufklärung gut und schön, 200 Jahre zurückblicken, aber das reicht nicht. Wir müssen das Rad nochmal 300 Jahre zurückschrauben oder den Blick zurückschrauben und nicht nur auf die Kolonisierung des asiatischen und des afrikanischen Kontinents schauen in den letzten 200 Jahren, sondern auch die 300 Jahre davor, als die europäischen Mächte in den Amerikas kolonisiert haben und dort die Grundlagen geschaffen wurden, so viel Kapital anzuhäufen in Europa, nicht nur finanzielles, sondern auch gewissermaßen epistemisches, soziales, kulturelles etc., um dann später gewissermaßen die ganze Welt kolonisieren zu können. Und das waren massive gewaltförmige Prozesse und deswegen wird sozusagen die Gewaltlosigkeit oder die Gewaltaversität der Moderne in Abrede gestellt, indem die Vorgeschichte dazu erzählt wird. Und wenn wir vielleicht als plakatives Beispiel an die Erklärung der Menschenrechte denken, die sind natürlich später erkämpft worden für so viele Menschen wie möglich, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, aber ursprünglich war diese Erklärung der Menschenrechte für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen gedacht, für weiße, besitzende, waffentragende, gesunde, erwachsene Männer in Europa und für sonst niemand. Für keine Frauen, für keine Mägde, für keine rassifizierten Menschen.
Die Unterseite der Moderne ist ja ein passendes Stichwort. Walter Mugliolo hat da ja auch das sehr weitreichende Buch geschrieben, The Darker Side of Renaissance, was praktisch genau diese Verbindung von Kolonialität und Moderne zusammenfasst. Und vielleicht könnte man sagen, dass diese These dieser Gewaltabstinenz der Moderne genau das sozusagen übersieht, also blind dafür ist, für diese dialektische Beziehung im Grunde zwischen der Moderne und Kolonialität und deswegen diese These überhaupt aufstellt, zu sagen, gut, es läuft doch alles in die richtige Richtung, aber die koloniale Vergangenheit der letzten 500 Jahre praktisch nicht sieht. Könnte man das so sagen?
Ja, ich denke, diese TheoretikerInnen würden sogar weitergehen und sagen, nicht nur ist sie blind dafür, sondern sie braucht notwendigerweise diese Ausblendung, um überhaupt die eigene Gewaltabneigung oder die Gewaltfreiheit, die Gewaltlosigkeit für sich in Anspruch nehmen zu können. Also das ist schon dieser Teil der Kolonialität des Wissens, dass es immer diese Binarität im Denken braucht, um das eine verallgemeinern zu können und abstrahieren zu können auf Kosten des anderen. Ja? Schwarz-Weiß, Mann-Frau, Nord-Süd, all diese Binaritäten, die wir haben, sind ja nicht nur Binaritäten, sondern sind Hierarchisierungen und Auf- und Abwertungen. Und all diese Universalismen, die wir haben, sind eigentlich Universalisierungen eines sehr partikularen Standpunkts, was dann in den Begriffen des Androzentrismus und des Eurozentrismus, die ganz wichtig sind für die Frage epistemischer Gewalt, zum Ausdruck kommt.
Im ersten Hauptteil Ihrer Arbeit starten Sie mit der Frage, warum Wissen überhaupt dekolonisiert werden muss und führen das Konzept der Kolonialität von Macht, Wissen und Sein ein. Das ist ein großer Themenkomplex und ich würde gerne nacheinander auf alle Aspekte eingehen. Das heißt, zu Beginn die Frage, warum muss Wissen und insbesondere wissenschaftliches Wissen dekolonisiert werden und was ist eigentlich mit Kolonialität gemeint?
Kolonialität bezeichnet den anhaltenden Zustand all dieser Effekte und Begleiterscheinungen gewissermaßen und des historischen Erbe des Kolonialismus. Während der Kolonialismus ja historisch und politisch als mehr oder weniger abgeschlossen gilt, nach den antikolonialen Befreiungskämpfen und der Neuordnung der Welt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wird kaum mehr von Kolonialismus gesprochen. Post- und dekoloniale Theorie, dekoloniale sagt aber vor allem, ja, aber dieses System hat so lange gewährt und war so weltumspannend, dass wir dieses Erbe noch mit uns tragen. Und deswegen sprechen sie von Kolonialität anstatt von Kolonialismus oder in Kombination mit Kolonialismus. Und es ist natürlich auch zu sagen, dass Menschen in der Westsahara oder First Nations in Nordamerika oder auch ganz aktuell im Nahen Osten, in Palästina, die werden das ein bisschen anders sehen und werden sagen, naja, Kolonialismus ist nicht überall auf der Welt zu Ende. Es ist nicht nur Kolonialität, die wir noch haben, sondern zum Teil auch Kolonialismus, was aber ein sehr strittiger Punkt ist, ja, in unterschiedlichen Kontexten. Aber zurück zur Kolonialität, diese anhaltende Kolonialität. Und ich möchte dazu sagen, das habe alles überhaupt nicht ich erfunden. Ich habe nur versucht, in meinem Buch oder in den Texten, die ich schreibe, um epistemische Gewalt besser zu verstehen und zu verorten, denke ich, macht es sehr viel Sinn, sich auf dieses Konzept von vor allen Denkern und Denkerinnen aus Lateinamerika sich zu beziehen. Also nicht alles und jedes als epistemische Gewalt zu verstehen, was irgendwie mit Wissen und Macht und Gewalt zu tun hat, sondern vor diesem Hintergrund und so versuche ich es zu rezipieren. Und die Kolonialität der Macht, insbesondere nach Mugliolo und Chicciano, besagt eben, dass Kapitalismus als einziges Modell der ökonomischen Organisation und der Ausbeutung sich weltweit durchgesetzt hat, dass der Staat nach eurozentrisch-europäischem Vorbild als einzige politische Autorität und Organisationsform, die sich durchgesetzt hat und ganz wichtig für die Frage epistemischer Gewalt, dass Eurozentrismus als einzig legitime Wissensweise sich weltweit durchgesetzt hat. Und diese Theorietradition ist nicht zufällig erst nach 1990 sozusagen oder in Anfang der 2000er breiter geworden oder mehr rezipiert geworden, als die bipolare Konstellation der Welt in West und Ost auch zu Ende war, von wegen einziges Modell. Und die TheoretikerInnen sagen, wir haben heute weltweit globalen Kapitalismus, der ganz, ganz stark in der kolonialen Geschichte der Welt fußt und im europäisch-eurozentrischen Erbe dieses gegenwärtigen Zustands. Und deswegen sprechen wir von dieser weltumspannenden gewissermaßen und anhaltenden Kolonialität, die immer noch da ist, weil es keine Alternativen mehr gibt. Spätere DenkerInnen haben dann auch noch die Frage der Sexualität und Reproduktion eingebracht, die Frage des Umgangs mit Natur und natürlichen Ressourcen, das waren vor allem feministische DenkerInnen, und die Frage nach der Subjektivierung und Erkenntnis, also im Sinne von, vielleicht kann man es am Beispiel der Natur festmachen, weil das jetzt mit dem Klimaaktivismus, glaube ich, wieder ein bisschen eine Renaissance auch in breiteren Kreisen und anderen Debatten hat. Wir haben das Verständnis von Natur als Ressource, die sich zu regenerieren hat und wo Menschen Teil davon sehen, ein gewissermaßen ganzheitliches Naturverständnis, seit Jahrhunderten abgelegt. Der Kapitalismus konnte dieses Naturverständnis natürlich nicht gebrauchen, sondern es wurde auch auf epistemischer, theoretischer Ebene ganz massiv daran gearbeitet, Natur als ausbeutbare Ressource zu sehen. Weil wenn man das nicht so verstanden hätte, hätte man die Natur auch nicht so ausbeuten können, um Rohstoffe zu gewinnen etc. Und diese Debatten, diese frühen Debatten waren auch ganz eng damit verlinkt, wie unterschiedliche Geschlechter definiert werden, also wie Weiblichkeit verstanden wird im Gegensatz zu Männlichkeit und auch die frühe Rassifizierung, also die Verbindung von weiblichem Geschlecht, rassifizierten Menschen und Natürlichkeit geht quasi Hand in Hand. Und das haben vor allem Feministinnen wie Maria Mies oder Carolyn Merchant oder Silvia Federici festgestellt, die in der dekolonialen Debatte auch nicht so breit zitiert werden. Aber was ganz, ganz wichtig ist, also die Durchsetzung politischer, ökonomischer und auch von Wissensverhältnissen inklusive unserem Naturverständnis, um den globalen Kapitalismus weltweit durchzusetzen. Also diese Kolonialität der Macht ist im weitesten Sinne die soziale Dimension. Die Kolonialität des Wissens beschreibt gewissermaßen die epistemische Dimension, also alles, was mit den Wissensverhältnissen zu tun hat. Und da drinnen ist angelegt in diesem Prozess, also dekoloniale Theorie spricht vom sogenannten langen 16. Jahrhundert, wo parallele Vernichtungsprozesse stattgefunden haben. Das finde ich sehr spannend, das so zusammenzudenken. Das tut klassische Politikwissenschaft in dem Sinn überhaupt nicht, sondern eher gegenteilig. Da beginnt die Fortschrittserzählung, ja, vielleicht in der Neuzeit, aber dann spätestens mit der Französischen Revolution. Und dieses 300 Jahre weiter zurückschauen, bringt den Blick auf dieses sogenannte lange 16. Jahrhundert. Und diese Vernichtungsprozesse, so diese TheoretikerInnen, hier sind vor allem auch Mignolo und Lander zu nennen oder Grosfoguel, bezeichnen die frühe Vertreibung von Juden und Jüdinnen und von Musliminnen von der Iberischen Halbinsel im Rahmen der Reconquista, wo mit einer frühen Idee der Limpieza de Sangre, der sogenannten Blutreinheit, schon so eine Art Protorassismus funktioniert hat, um Menschen zu vertreiben und zu vernichten oder zu sagen, wer kann konvertieren oder konvertiert werden. Das war ein absolut paralleler Prozess mit dem ersten Aufbruch einzelner Kolonisatoren wie dem euphemistisch Entdecker genannten Kolumbus in die Amerikas. Er wollte eigentlich nach Indien und ist in den Amerikas gelandet. Und den Beginn der Unterwerfung und Ausbeutung der Indigenen mit der Frage danach, die lange diskutiert wurde in europäischen klerikalen und theoretischen Kreisen, haben diese Wesen dort eine Seele? Sind das Menschen, die wir vernichten können oder konvertieren? Oder wie können wir mit denen umgehen? Der dritte, etwas später einsetzende Prozess hat sich dann quasi durch die Praxis der Versklavung von Menschen auf dem afrikanischen Kontinent dazu gesellt, wo sich immer stärker auch dann die Idee von Rasse, Race, herausgebildet hat, um dann schwarze Menschen zu versklaven, zu verschiffen und in die Amerikas zu bringen, um die Plantagenwirtschaft zu begründen, ohne die Reichtümer nie angehäuft werden hätten können in den Amerikas für die europäischen Eroberer. Ja, und der vierte Prozess den vor allem wieder Feministinnen beigetragen haben, der parallel in Europa stattgefunden hat, nämlich die Verfolgung sogenannter Hexen und HeretikerInnen, also um die 80% Frauen, sagt Silvia Federici, die nicht nur über alternative Wissensweisen zu Sexualität und Reproduktion verfügt haben, sondern was sie auch als frühe Formen von Widerstand gegen frühe Formen des Kapitalismus und der Produktionsweise in Europa beschrieben hat. Und diese vier parallelen Vernichtungsprozesse, Genozide, wie die Autoren sagen, sind eben auch Epistemizide, also Vernichtungen von Wissensweisen, von Lebensweisen, von kulturellen Errungenschaften früherer Zivilisationen, obwohl ich diesen Begriff ungern verwende, zur Durchsetzung im Lauf der Zeit des dominanten eurozentrischen Modells von, wie vorher gesagt, Organisation von wirtschaftlichen Ressourcen, staatlichen, gesellschaftlichen Zusammenhängen und Wissensweisen. Und in diesem Prozess dieser Kolonialität des Wissens war ganz zentral die zunehmende Entkoppelung von Materialität und Sozialität auf der einen Seite und Erkenntnisfähigkeit auf der anderen Seite, die ja eine Grundlage dessen ist, was wir heute unter der Moderne verstehen. Also mit René Descartes dieses Ich denke, also bin ich, wird da ganz stark kritisiert, weil, wie dekoloniale TheoretikerInnen sagen, diese Entkoppelung sozusagen den Vernichtungsprozess der Veranderten nach Julia Röther auch beschleunigt. Weil wenn man sich quasi über die soziale Realität erhebt und so tut, als hätte das die eigene Erkenntnis nichts mit der eigenen Verortetheit in der Welt zu tun, ist das natürlich problematisch, aber höchst effizient im Sinne von Kolonialismus und Kapitalismus. Und das Problem, auf das Sie hinweisen, diese TheoretikerInnen, dass diese Unsichtbarmachungen von alternativen, anderen Wissensweisen oder von dieser Vielfalt von Wissensweisen, um jetzt auf der Ebene des Epistemischen zu bleiben, dass die auch immer unsichtbar gemacht wurden. Also es braucht diese Verselbstverständlichung der imperialen Denk- und Seinsweise und das Verwerfen aller anderen Denk- und Seinsweisen, um sich als Dominantes durchzusetzen. Und sehr spannend natürlich für die wissenschaftliche Auseinandersetzung, das Feststellen, dass die Wissenschaften selbst sich ja parallel in diesem Prozess herausgebildet haben. Also es war ja nicht so, dass vorher Kolonialismus war und dann irgendwann Ende und dann ist der Raum der Wissenschaften entstanden mit all den Ideen des Guten, Wahren und Schönen, um ein bisschen polemisch zu sein, sondern die Wissenschaften und vor allem die Disziplinen bilden sich heraus in engem Zusammenspiel mit der politischen Neuordnung der Welt und der ökonomischen Neuordnung der Welt. Und vielleicht auch als plakatives Beispiel, wer schon mal in Berlin war, unter den Linden vor der Humboldt-Universität, da sitzen die zwei Brüder, Wilhelm von Humboldt, jetzt wollte ich William sagen, Wilhelm von Humboldt und Alexander von Humboldt, die stehen gewissermaßen für diese Trennung der Denkweisen auch in einen naturwissenschaftlich orientierten Zweig und in einen bildungsgeisteswissenschaftlich orientierten Zweig. Und beide Elemente waren natürlich für den Kolonialismus und die politische Ordnung, die ihm folgt, ganz, ganz wichtig. Ja, was da auch noch wesentlich ist, aber ich habe das vorhin schon erwähnt, ist die zunehmende Durchsetzung eines Wissens, das auf Fragmentierung und Klassifizierung der Welt beruht und nicht nur auf dieser Dualisierung, die ich erwähnt habe, sondern vor allem auf der Hierarchisierung von unterschiedlichen Entitäten. Also man könnte ganz polemisch zuspitzen, das Teilen und Herrschen ist notwendige Voraussetzung, nicht nur im politischen Sinn, sondern auch im epistemischen Sinn. Michel Foucault beschreibt das so schön in einem seiner Werke. Wahrscheinlich ist es die Ordnung der Dinge, aber ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Das wissen Sie wahrscheinlich besser, was so Klassifizierungen aufmacht. Ja, man kann die Welt in diese und jene und andere Tiere und Wesen unterscheiden, aber eigentlich auch ganz anders. Mhm. Und damit macht er eigentlich sehr deutlich, dass diese Einteilungen der Welt, die Klassifizierungen der Welt nicht zufällig sind, sondern in ihrem politischen Kontext zu verorten sind. Die Kolonialität des Seins ist irgendwie die harteste Nuss, finde ich, nicht ganz leicht nachzuvollziehen. Da habe ich mich vor allem auf Maldonado Torres bezogen, Nelson Maldonado Torres, der wiederum auf einen wichtigen antikolonialen Denker zurückgreift, Franz Fanon. Und das Hauptargument dieser ontologischen Auseinandersetzung ist, dass die Vernichtung eigentlich die Möglichkeitsbedingung der kolonialkapitalistischen Expansion ist. Also dieses Ich denke, also bin ich, dem geht voraus ein Prozess von Ich erobere, also bin ich und ich darf und kann vernichten, also bin ich. Und der andere denkt nicht und deswegen hat er quasi auch keine Existenzberechtigung oder ich darf ihn ausbeuten oder ich darf ihn vernichten. Ganz kurz zusammengedacht. Also das Argument ist, dass das Paradigma des Krieges und der Gewalt, das dem ganzen Kolonialismus zugrunde liegt, auch auf dieser ontologischen Ebene ganz grundlegend ist zur Herstellung von Herrschaftsordnung. Also ganz, ganz tief liegt in dem Verständnis vom Sein selbst. Und Sie sprechen da von einer Zone der Nicht-Existenz, die Grundlage ist von imperialen Denken und Sein, das diese Kolonialität bis heute prägt. Also diese drei Ebenen sind natürlich nur typologisierend, theoretisch voneinander zu trennen, aber sie machen einfach deutlich, wie tiefliegend und wie weit verflochten diese kolonialen Prozesse unsere Welt gestaltet haben und eben nicht nur eine politische und soziale Frage sind, sondern ganz, ganz viel auch mit unserem Denken und selbst mit unserem Fühlen zu tun haben. Judith Butler beschreibt das sehr schön in ihren jüngeren Auseinandersetzungen zu Gewalt und Gewaltlosigkeit auch, wie die Dimension der Affekte mit eingeht in die Rahmungen dessen, was da als legitime Gewalt verstanden wird und was als illegitime Gewalt und dass danach auch Leben organisiert und Leben vernichtet wird. Also da ist sie eigentlich ganz nah an der dekolonialen Theorie, nur mit anderen Worten, und die Dimension der Affekte ist vor allem bei ihr zu finden und bereichert das meines Erachtens nochmal.
Auf den Fall der Kolonialität des Seins würde ich kurz nochmal eingehen wollen. Insbesondere auf die Verbindung zu dem Aspekt von Genozid und Epistemizid. Es gibt von Giorgio Agamben die Feststellung, dass es eine anthropologische Maschine gibt, eine funktionierende anthropologische Maschine, die praktisch immer die Festlegung von anthropologischen Merkmalen in Bezug zu sich selbst durch Abgrenzung zu einem anderen bestimmt. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der dort sehr stark entstanden ist, sozusagen die Definition des Menschen. Wen sehen wir als menschlich und wen nicht? Und wen lassen wir bestimmte Eigenschaften zukommen und wen nicht, die daran gebunden werden? Ist sozusagen auch ein Aspekt dieser Kolonialität des Seins, um zu sagen, okay, dieser Genozid kann gerechtfertigt werden, indem wir sagen, dass es keine Menschen sind oder dass sozusagen bestimmte Eigenschaften, die wir uns selbst zurechnen, nicht geteilt werden von zum Beispiel Indigenen.
Aber ich glaube doch mit Agamben, ich kann jetzt leider keinen direkten Bezug zu Agamben, mit dem habe ich mich nicht auseinandergesetzt, herzustellen, aber ich glaube, das ergänzt es einfach sehr gut auch, was Sie gesagt haben. Das Wichtige an dieser Kolonialität des Seins und ist, glaube ich, auch nicht nur die in kritischen Sozialwissenschaften ja durchaus übliche Problematisierung der Veränderung und der Rechtfertigung, anderen Leid anzutun oder sie auch zu vernichten etc., sondern was viel wichtiger ist, denke ich, und viel spannender an der ganzen Debatte, ist das, was ich anfangs mit dem Begriff des Okzidentalismus eingebracht habe im Verständnis von Koronil. Also diese dekoloniale Denkrichtung erlaubt noch viel stärker, das Selbst in den Blick zu nehmen. Das unsichtbar gemachte imperiale Selbst und die Entstehung dieses imperialen Selbst auf der politischen, sozialen, epistemischen, aber eben auch affektiven Ebene. Und das finde ich den spannenden Aspekt daran. Und das ist natürlich die Grundlage dafür, von epistemischer Gewalt zu sprechen, weil man somit die Gewaltförmigkeit in den Raum der vermeintlichen Gewaltlosigkeit bringen kann, indem man diesen Blick zurückwendet und das unsichtbar gemachte imperiale Selbst als konstitutiven Teil dieses Prozesses beschreibt. Und das erlebe ich in der Friedensforschung, in der Genderforschung, in der Bildungsforschung. Also ganz, ganz viele Menschen beschäftigen sich mit problematischen Othering-Prozessen in egal welchem Untersuchungsfeld. Aber diese Denkrichtung zurück, dieses Selfie, wie ich es nenne, ist mit epistemischer Gewalt, mit Kolonialität und mit Okzidentalismus im Sinne von Fernando Coronil sehr spannend zu beschreiben und muss, glaube ich, mit in den Blick genommen werden. Das macht es natürlich auch ein bisschen grundsätzlicher und ein bisschen herausfordernder, auch für beispielsweise, wo ich verortet bin, die Friedensforschung oder auch egal welche Forschungstradition, die sich bereits als kritisch oder als herrschaftskritisch versteht, auch diesen eigenen Anteil mit in den Blick zu nehmen. Und da muss man auch ganz viel Disziplinengeschichte machen, denke ich auch. Da haben mich die Texte von Manuela Boatka und Sergio Costa sehr überzeugt, zurückzugehen. Also nicht nach dem Colonial Turn zu rufen in allen Disziplinen, wie wir jetzt alles schnell dekolonialisieren können. Das ist auch so ein bisschen ein Modedings geworden, sondern mal zu schauen, wo hat meine Disziplin eigentlich den Colonial Turn mit begründet oder steht mit einem Bein da drin? Und da können wir, glaube ich, keine wissenschaftliche Disziplin ausnehmen, auch wenn sie in unterschiedlichen Teilen verstrickt sind und waren.
Ich würde jetzt gerne zu den Dimensionen des Epistemischen übergehen, die Sie in den weiten Gewaltkonzepten nachzeichnen. Sie unterziehen etablierten Gewaltbegriffen diesbezüglich einer Relektüre. Vielleicht könnten Sie kurz verdeutlichen, was man sich unter struktureller, kultureller, symbolischer und normativer Gewalt vorstellen kann. Sie hatten es ja schon kurz angedeutet. Und dann erläutern, was diese weiten Gewaltkonzepte zur Theoretisierung epistemischer Gewalt beitragen können.
Das ist jetzt die ganz große Frage, all in one. Ja, also ich habe in meinem Buch zuerst versucht zu sammeln, was verstehen Menschen in unterschiedlichen Debattenfeldern unter epistemischer Gewalt, also mal direkt zu schauen. Und als zusätzlichen Erkenntnisgewinn habe ich mir erhofft von anderen weiten Gewaltdebatten. Und meine Ausgangsfeststellung war, dass die, die sich mit der epistemischen Dimension beschäftigen, keinen so ausgefeilten Gewaltbegriff haben, was zum Teil auch stimmt, und umgekehrt die Traditionen, die sich mit Gewalt intensiv beschäftigen, nicht so eine ausgefeilte Dimension des Epistemischen haben. Und die vielversprechendsten habe ich mir dann vorgeknöpft gewissermaßen, also strukturelle Gewalt von Johann Galtung, symbolische von Pierre Bourdieu und normative von Judith Butler. Habe danach geschaut, die TheoretikerInnen, die für ihre Zeit schon das quasi weitestgehende Verständnis dieses Zusammenhangs hatten, wie haben die das konzipiert und was gibt es da möglicherweise für Leerstellen oder auch für mögliche Anschlussstellen, um epistemische Gewalt weiterzudenken. Am spannendsten war hier Judith Butler oder auch am herausforderndsten, weil ich denke, sie auch zeitlich schon näher dran ist an den post- und dekolonialen Debatten der Gegenwart, weil sie sich auch explizit und implizit viel darauf bezieht. Also es gibt ja auch spannende Publikationen, Auseinandersetzungen direkt mit Gayatri Spivak, die den Begriff der epistemischen Gewalt sozusagen popularisiert oder auch mitbegründet hat, wenn man so will. Und sie stellt sich ganz stark die Frage nach den Rahmungen des Normativen und wie wir auf Ereignisse blicken, was da alles einfließt, wenn es um Gewalt im politischen Kontext geht. Und ich habe schon gesagt, da ist das Epistemische ganz wichtig, aber auch das Affektive. Und sie buchstabiert sehr genau und philosophisch sehr differenziert und auch nicht immer ganz leicht nachvollziehbar aus, wie es mit dieser Gewalt erster und zweiter Ordnung funktioniert. Weil das ist ja für Nicht-Philosophinnen, sage ich einmal, jetzt nicht so selbstverständlich, von einer Gewalt erster und zweiter Ordnung zu sprechen. Was heißt das? Mit zweiter Ordnung ist im Anschluss an Walter Benjamin und Jacques Derrida und andere gemeint, das Gewaltereignis, das wir sehen können, das wir analysieren können und mit Gewalt erster Ordnung die zugrunde liegenden Wissensordnungen, Rechtsnormen und so weiter. Und indem sie dieses Wechselverhältnis in den Blick nimmt, macht sie die Gewaltdebatte einerseits sehr spannend, aber andererseits natürlich auch sehr, sehr schwierig und wird dafür auch kritisiert, weil sie sich immer wieder auf konkrete Ereignisse bezieht. Aber ich denke, von ihr kann man hier am meisten lernen in Bezug auf epistemische Gewalt oder vielleicht am direktesten lernen in Bezug auf epistemische Gewalt und, wie schon erwähnt, weil sie auch das Affektive mit reinnimmt. Die symbolische Gewalt von Pierre Bourdieu war wahnsinnig spannend für mich, nochmal genauer anzusehen. Das war ein Konzept, das mich auch während meines Studiums schon begleitet hat, weil er eigentlich sehr ähnlich wie manche Leute in der Gewaltdebatte um epistemische Gewalt sagt, es geht eigentlich um die Zustimmung der Beherrschten zu ihrer Beherrschung, zur Herrschaft im Allgemeinen. Und er unterscheidet da so schön zwischen dem Erkennen eines Verhältnisses, dem Anerkennen und auch dem Verkennen. Und das sagen auch einzelne Autorinnen, die sich mit epistemischer Gewalt beschäftigen, dass epistemische Gewalt gewissermaßen, ich glaube, Sebastian Garbe hat das ungefähr so formuliert, die Übernahme der dominanten Wissensordnung und Denkordnung und vielleicht auch affektiven Ordnung, um mit Butler zu sprechen, von denen, die von dieser Ordnung am massivsten auch betroffen sind. Christy Dodson beschreibt das sehr schön in einem Text zu epistemischer Unterdrückung, wie von Rassismus und Sexismus betroffene Frauen etwa gar nicht mehr artikulieren bestimmte Gewaltereignisse, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass das im diskursiven Raum überhaupt nicht anerkannt wird, diese Erfahrung. Also das hatte eine epistemische, aber auch eine symbolische Dimension. Ganz spannend war bei Bourdieu natürlich, dass er sich ausführlich mit dem Bildungssystem und auch mit dem Wissenschaftssystem beschäftigt und da diese Unterwerfungsprozesse mit dem Begriff der symbolischen Gewalt beschreibt und auch beschreibt, wie symbolische Gewalt notwendige Voraussetzung dafür ist, gesellschaftliche Ordnung und Herrschaftsordnung stabil zu halten. Ohne diesen unsichtbaren Kitt gewissermaßen würde das nicht funktionieren. Sehr spannend ist auch seine Auseinandersetzung mit der sogenannten männlichen Herrschaft, und das ist am lohnendsten in Bezug auf Lehrstelle, weil mit der männlichen Herrschaft, dem viel rezipierten Werk, hat er das Geschlechterverhältnis analysiert und symbolische Gewalt, also dieses Anerkennung von Herrschaftsordnung, auch durch die Unterdrückten, dargestellt, aber mit einem aus meiner Sicht heute ins Auge stechenden Eurozentrismus, dass es Ärger nicht geht. Ja. Und wenn man dann auch biografisch ein bisschen auf seinen Werdegang zurückblickt, ist zu sagen, er war noch während des kolonialen Verhältnisses zwischen Frankreich und Algerien als Angehöriger der französischen Armee, wiewohl im wissenschaftlichen Dienst, aber trotzdem in Algerien. Er war als Ethnologe dort und er hat sich in ganz eigentlich sehr klassisch eurozentrischer anthropologischer Konstellation dort mit den sogenannten Kabylen, einer marginalisierten Bevölkerungsgruppe im ländlichen Raum beschäftigt und hat genau dort die Geschlechterverhältnisse analysiert, also etwas sehr Klassisches, was wir heute noch in der sogenannten Feldforschung, auch ein militarisierter Begriff im Grunde, noch haben, in der Friedensforschung, in Anthropologie, in anderen Feldern. Und wenn man das kritisch mit einer post- und dekolonialen Brille und mit einer feministischen vor allem liest, dann merkt man, dass da ganz viele Problematiken auch drin sind in dieser Vorstellung, wo die Gewalt auf welche Weise wohnt und wo die Orte und die Räume der Gewaltfreiheit oder der Gewaltüberwindung sind. Das ist sehr spannend und er macht da Parallelen, die aus heutiger Sicht ziemlich unzulässig sind. Und da haben andere Feministinnen schon zu seiner Zeit das viel differenzierter ausgearbeitet, aber sein Werk wurde groß rezipiert. Dennoch ist die Dimension des Symbolischen sehr spannend gegenzulesen mit der Dimension des Epistemischen. Und strukturelle Gewalt war der erste Begriff, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, weil der eben auch direkt aus der Friedens- und Konfliktforschung kommt, von Johann Galtung. Und der hat schon sehr früh auf diesen Zusammenhang von globalen ökonomischen Verhältnissen, von Ausbeutung und Wissensproduktion hingewiesen und das auch mit dem Begriff der strukturellen Gewalt gerahmt. Spannend bei ihm ist, dass er je älter geworden ist und je arrivierter und je mehr er dann so nach 1990 vor allem, umso mehr hatte diese Analyse der strukturellen Gewalt verlassen und sich mit sogenannter kultureller Gewalt beschäftigt, die sich aber, um ganz ehrlich zu sein, nicht so viel in manchem unterscheidet mit dem, was Samuel Huntington mit dem sogenannten Kampf der Kulturen in die Welt gebracht hat und was bis heute in unseren Köpfen ist, nämlich diese Vorstellung von abgegrenzten sogenannten Kulturräumen oder Zivilisationen unter Anführungszeichen. Und da liegt natürlich auch ganz viel an Eurozentrismus drin. Dennoch, denke ich, ist es ganz wichtig, seinen Begriff der strukturellen Gewalt mit einer postkolonialen Relektüre, die bei ihm eigentlich schon angelegt war, er hat nicht von Kolonialismus gesprochen, sondern von Imperialismus, mit dieser Relektüre das wieder mit reinzuholen, um die dekoloniale Debatte, die wieder auch ein bisschen stärker im Materiellen zu verankern gewissermaßen.
Ja, jetzt nochmal eine ähnlich weitgreifende Frage. Abschließend, führen Sie eine transdisziplinäre Konturierung eines Konzepts der epistemischen Gewalt aus, indem Sie diese weiten Gewaltkonzepte mit der Theoretisierung epistemischer Gewalt auf drei Ebenen zusammenführen, nämlich auf der Mikroebene der Kolonialität des Seins, auf der Mesoebene der Kolonialität des Wissens und auf der Makroebene der Kolonialität der Macht. Könnten Sie diesen Gedanken noch ausführen?
Ja, diese Dreiteilung der Welt in Mikro, Meso, Makro ist natürlich, kann man auch zu Recht bezeichnen als Wiederholung des eurozentrischen Kanons konventioneller Sozialwissenschaften. Ich habe mich da angelegt an eine gewissermaßen Neuinterpretation oder Erweiterung auch von Manuela Bortka und Sergio Costa, die vor allem diese Makroebene in den Blick nehmen. Ja, in klassischer Politikwissenschaft oder auch Sozialwissenschaften ist Makro der Container für den Nationalstaat und dagegen sprechen sie sich ganz stark aus und sagen, in einer postdekolonialen Perspektive müssen wir als Makro den von Kolonialität geprägten Zustand der Welt im globalen Maßstab verstehen und nicht den Nationalstaat und dann vielleicht noch eine internationale Ebene, die aber den Nationalstaat als Denkraum quasi nicht verlässt. Das ist wichtig zu Makro. Und ich dachte mir, na gut, ich möchte ja, dass diese Frage der epistemischen Gewalt auch in jenen Disziplinen nachvollzogen werden kann, die in diesem klassischen Begriffsrepertoire arbeiten, und habe mich deswegen ein bisschen aus pragmatischen Gründen dazu entschlossen, sie zu verwenden und ein bisschen zu verschieben mit Butler, ja, die Rahmung zu verschieben dessen, was wir unter Mikro, Meso und Makro verstehen. Und nach dem Durcharbeiten dieser drei Ebenen der Kolonialität schien es mir sehr naheliegend, die zusammenzudenken. Das heißt, die Makroebene der Kolonialität der Macht eben als globales Verhältnis von 500 Jahren Erfahrung von Kolonialismus in unterschiedlichen Beteiligungen, natürlich je nach Standort und Positionierung in der Welt, zu verstehen. Und auf dieser Ebene alle Fragen der Gewaltordnung im Sinn von Herrschaftsordnung analytisch zu verorten. Also es ist gewissermaßen eine Typologisierung, um auch unterschiedliche Zugriffe zu epistemischer Gewalt auf unterschiedlichen Ebenen machen zu können. Weil wir sonst immer wieder nur schnell Spivak zitierend, kommen wir zu dieser einen Definition, wo es ums Othering geht, und dann fällt vieles andere raus. Oder so wird es halt oft leider auch verkürzt rezipiert, obwohl bei ihr das alles schon angelegt war, selbstverständlich. Mit der Meso-Ebene, also diesem mittleren Bereich, verknüpfe ich die Debatte um die Kolonialität des Wissens. Da geht es sozusagen um die Gewaltnormalisierung, um die Wissensproduktionsverhältnisse, oder ich nenne das auch einen Umschlagplatz für Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Was man zum Beispiel sehr gut, um nochmal auf Bourdieu zurückzukommen, an der Funktion von Bildungssystemen und Universität sieht für Herrschaftsverhältnisse im großen Maßstab, also als gewissermaßen Umschlagplatz, ja. Auf der Gewaltordnungsebene, nochmal makro, um aufs Erste zurückzukommen, ist die ganze Frage von Epistemiziden und Genoziden anzusiedeln. Wissens- und Gewaltmonopol, von dem Bourdieu spricht, dass das auch zusammengedacht werden muss, das staatliche Wissens- und Gewaltmonopol, und eben der Begriff der Kolonialität im Sinne, also Galtung spricht von Kosmologien oder großen Weltentwürfen, ja. Genau, das war jetzt Makro und Meso, und die Mikroebene der Kolonialität des Seins. Mit dieser Brille können wir gewissermaßen dorthin blicken, wo konkrete Individuen betroffen sind, wovon etwa Fricker mit Epistemic Injustice spricht oder auch Dodson mit Epistemic Oppression, und die Gewalterfahrung von denen, die direkt als gewissermaßen Opfer betroffen sind, aber auch die Gewalterfahrung derer, die diese Gewalt ausüben. Also immer auch nicht vergessen, das Imperial Self hat auch Gewalterfahrung, wenn es zu seiner legitimierten Tötungspraxis greift oder zu einer, die dann im Nachhinein gerechtfertigt werden muss. Und auf dieser Ebene der Gewalterfahrung, der Kolonialität des Seins, sind wiederum die Begriffe von Butler sehr spannend dazu zu denken. Alles, was sie in ihren Schriften über die Anerkennbarkeit geschrieben hat, ja, nicht Anerkennung, sondern Anerkennbarkeit. Wessen Leben ist betrauerbar? Wessen Leiden ist anerkennbar in einem gewissen Rahmen? Und daraus auch ein anderes Verständnis von Verantwortlichkeit im Sinne eines Ringens um Gewalt, Armut oder Gewaltreduktion und nicht einer Selbstbehauptung von Gewaltlosigkeit, mit der ich dann auch andere Gewaltformen rechtfertigen kann. Und natürlich ist auf dieser Mikroebene des Seins auch alles, was mit Dodson und Fricker und anderen beschrieben wird an leiblichen Erfahrungen, an Sozialität und an Verinnerlichung von Normalitäten und Selbstverständlichkeiten beschrieben. Also das ist gewissermaßen der Versuch, so vielen Interessen und Fragestellungen wie möglich auf unterschiedlichen Ebenen einen Eingang in diese Debatte zu epistemischer Gewalt ermöglichen, und soll nicht heißen, sie ist jetzt überall und deswegen können wir gar nichts mehr tun. Das ist nämlich oft dann die Reaktion so nach Vorträgen oder Diskussionen, dass man ein bisschen erschlagen ist. Aber es ist vielleicht so wie mit dem Gender, ja, das ist auch überall und man muss es nur benennen und nicht nur an speziellen Orten. Und so ist die Kolonialität eben auch gewissermaßen überall, weil wir in dieser Welt leben, die von ihr geprägt ist. Und das ein bisschen zu typologisieren und zu systematisieren, sehe ich als die Aufgabe kritischer Wissenschaft, die dann ja auch immer ein vielstimmiger Prozess ist und wo ich versucht habe, das zu bündeln und wieder zu öffnen, auch für andere Zugänge.
Ja, Frau Brunner, dann bedanke ich mich herzlich für Ihre Zeit und das interessante Gespräch.
Ja, danke schön.
Auch bei dir möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Denke daran, den Podcast zu abonnieren, zu teilen und dein Feedback einzubringen. Danke und bis zur nächsten Folge.